Hallo zusammen. Danke, Musti. Hey, guten Morgen zusammen. Ich darf hier nochmal predigen. Der Matze hat gesagt, wenn ich nicht mit kurzen Hosen und Flipflops auf die Bühne komme, dann lade mich noch einmal hier rauf. Hey, herzlich willkommen alle hier in der Halle und die online daheim. Schön seid ihr da. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Morgen und einen Kaffee vor euch. Und ich darf heute über eine Bibelstelle reden, die ein paar Fragen aufwirft. Und noch gestern habe ich gedacht, der Stolz. Wieso? Wieso habe ich nicht eine schöne Bibelstelle ausgesucht für heute Morgen? Gut, das ist jetzt so. Ich muss zugeben, ich habe nicht die Antwort auf alle Fragen, die die Bibelstelle aufwirft, aber ich habe etwas entdeckt drin, was mich mega ermutigt hat und was ich euch möchte weitergeben heute Morgen. Das Thema von heute, und ich hoffe, der Kaffee bleibt euch nicht im Hals stecken, ist: Was, wenn Jesus dich ablehnt? Was, wenn Jesus dich ablehnt? Gutes Thema für einen schönen Frühlingsmorgen, oder? Egal, es ist 3 Grad und bewölkt. Reden wir nicht lange um einen heissen Brei, sondern fangen an. Wer von euch hat sich schon mal für einen Job beworben und ist abgelehnt worden? Die online, die können im Chat so aufs Handy klicken. Die in der Halle können es mit Handzeichen zeigen. Wer hat sich schon mal für eine Beziehung für jemanden interessiert, und die Person hat überhaupt kein Interesse gehabt? Wir sind nicht darauf eingestellt, abgelehnt zu werden. Niemand freut sich darauf, abgelehnt zu werden. Ich arbeite in einem grossen Pharmaunternehmen als Ausbilder für Laboranten. Und ich glaube, dass jeder Mensch so Gaben und Talent hat und dass er Menschen braucht in seinem Leben, die so ein Ja haben über ihn. Ein Ja, dass sie sich entwickeln können und dass man seine Gaben entdecken und etwas machen daraus. Und junge Menschen hören in diesen Tagen viel zu oft ein Nein über ihrem Leben. Aber sie brauchen Menschen, die ein Ja haben. Ich habe mich vor 1,5 Jahren auf einen Job von meinem Chef beworben. Also er hat zuerst gekündigt und ist reisen und dann habe ich mich auf seinen Job beworben. Und ich habe im Motivationsschreiben so meine ganze Leidenschaft auf den Tisch gelegt. Ich habe mein Herz auf den Tisch gelegt, wieso dass ich das machen will, wieso dass ich, was ich für Skills habe und wieso dass ich denke, dass ich die richtige Person bin für das. Und dann ist der Tag der Wahrheit gekommen und die Antwort war Nein. Und das macht etwas mit einem, oder? Du kennst das vielleicht. Nein. Du kannst das nicht. Oder nein. Du genügst nicht für das. Du bist nicht genug gut. Du bist nicht der Richtige. Und du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Es macht keinen Spass und es macht etwas mit dir. Und du fasst dich vielleicht davon hinterfragen, habe ich nicht richtig erklärt, wie ich bin, oder habe ich vielleicht ein völlig falsches Bild von mir? Ich arbeite weiterhin dort und ich habe mich fragen, wie gehe ich damit um? Ich habe das, was mir drin war, auf den Tisch gelegt. Ich habe sogar meine Kollegen gefragt, wie es für sie wäre, wenn ich ihre Vorgesetzte würde. Und ich musste dann sagen, okay, ich stand zu dem, was ich auf den Tisch gelegt habe. Wenn ich sage, meine Leidenschaft ist, in junge Leute zu investieren, dann spielt es keine Rolle, in welcher Rolle dass ich das mache. Und immer wieder haben wir so Neins in unserem Leben. Und wenn wir nicht aufpassen, dann hinterlassen die Neins so Spuren in uns. Es gibt so Selbstzweifel, die sich heimlich fangen an zu ausbreiten und sich rollen ins Fest und prägen unsere zukünftigen Situationen. Mit jedem Nein im Leben wächst so eine innere Mauer und die Selbstwert bekommt Kratzer. Was, wenn Jesus dich ablehnt? Hast du dir das mal überlegt? Vielleicht sagst du, ist mir doch egal, ich habe eh nichts mit dem Jesus zu tun. Oder vielleicht sagst du, ja, ich gehe in eine Kirche, ich bin Christ, alles easy, Jesus hat am Kreuz gezahlt, ich bin safe. Oder vielleicht gehörst du zu diesen Menschen wie ich, die immer wieder auf die Schnauze fallen, die sich Sachen vornehmen und dann wieder in die alten Muster zurückfallen. Und du fragst dich, was, wenn Jesus mich ablehnt? Was, wenn ich sterbe und es gibt so eine höhere Macht? Irgend so eine Doomsday und ich stand vor dieser höheren Macht und ich werde abgelehnt. Was, wenn ich das verkacke? Was, wenn Jesus dich ablehnt? Die Angst, abgelehnt zu werden, ich glaube, das ist so wie etwas, was tief in uns drinnen ist. Und man sagt, die grösste Angst der Menschen ist, dass die Menschen einen ganz erkennen, so wie man ist, und einem dann ablehnen. Die Bibel sagt, Gott kennt uns durch und durch. Er kennt jedes Haar auf unserem Kopf. Er kennt unsere Tage und er kennt unsere Nacht. Er kennt unsere Gedanken, unsere Wünsche und unsere Träume. Unsere Heldentaten und unser grösstes Versagen. Unsere besten, unsere traurigsten und unsere schwierigsten Momente. Er kennt unseren Suchverlauf im Internet und weiss, wieso das regelmäßig gelöscht ist. Hast du tief gesehen? Unsere grösste Angst ist doch, dass wir ganz erkannt werden und dann abgelehnt. Und was ist die beste Strategie, um mit dem umzugehen? Wir lassen einfach niemanden an uns ran. Wir bauen eine Schutzmauer um unser Herz und achten sorgfältig darauf, was wir preisgeben. Stell dir mal vor, es gibt tatsächlich einen Gott und der weiss alles über dich. Einfach alles. Sogar die Sachen, die du noch nicht mal gemerkt hast oder die du schon wieder vergessen hast. Er weiss es schon. Alles. Weißt du, alles. Wirklich. Also ich finde, für mich wäre das gleichzeitig gut und gleichzeitig schlecht. Das Gute daran ist, wenn Gott schon alles weiss, dann muss ich ihm ein paar Sachen nicht mehr klären. Weil er weiss es schon. Und das Schlechte daran ist, er weiss es schon. Wieso gibt es eigentlich so viel Witz darüber, über Menschen, die sterben und in den Himmel kommen und was dann passiert? Vielleicht einfach, weil es unangenehm ist, darüber nachzudenken, was nach dem Tod kommt. Und dann machen wir lieber Witz darüber, so Galgenhumor. Es kommt zum Beispiel mal ein Handwerker vor die Himmelstüre und sagt zum Petrus, Petrus, wieso bin ich schon da? Ich bin doch erst 35. Der Petrus sagt, weiss doch auch nicht, muss man schnell nachschauen. Geht irgendwie an seinen Computer, schaut nach und sagt, ja, schau, nach den Stunden, die du deinen Kunden berechnet hast, bist du mindestens schon 93. Es erscheint mir manchmal einfach besser, wenn andere nicht alles wissen von mir. Und wenn ich über mein Leben nachdenke und daran denke, dass es so einen Gott gibt, der alles über mich weiss, alles, dann ganz ehrlich, dann bin ich nicht immer sicher, ob ich ihm begegnen möchte. Kennst du den Gedanken? Was, wenn Jesus dich ablehnt? Lesen wir aus dem Buch von Markus, Geschichte zum heutigen Gottesdienst. Jesus kommt gerade von Galiläa, von seiner Predigt-Tournee. Und er hat mega viel geschafft. Er hat Liebe predigt, er hat Menschen geheilt. Er hat ihnen in Gleichnis gezeigt, wie sie ein besseres Leben führen können. So ein richtig toller Jesus. Er hat sich mit den Führern der damaligen Zeit angelegt, die die Leute ausgebeutet haben. Und er hat einfach alles richtig gemacht. So ein richtiger Jesus zum Gern haben. Ich habe euch etwas mitgebracht. So einen schönen Plüsch-Jesus. Er ist mega herzig, oder? Und er ist so fein. Er hat so schöne Haare. Jesus zieht sich zurück in die Nähe von der Stadt Tyros und Sidon. Er ist dort in ein Haus und er wollte, dass niemand erfährt, dass er dort ist. einmal eine Auszeit gebraucht. Er war müde und erschöpft von seiner Tournee. Und er hat mal so gegoogelt und geschaut, wo gibt es irgendeinen nice Spot, ein cooles Hotel, wo ich hin kann. Und ist dann draufgestoßen auf Tire Beach. Er dachte, wow, cool, 5-Sterne-Bewertung in Google. Dort gehe ich hin, im Libanon, ein bisschen weg von Galiläa, da kennt mich niemand. Dann kann ich mal dort ein bisschen Abstand haben zu allem und mich erholen. Also lesen wir in Markus Kapitel 7, 24 bis 30. Jesus ging nun mit seinen Jüngern in die Nähe der Hafenstadt Tyros. Dort zog er sich in ein Haus zurück, denn er wollte unerkannt bleiben. Aber es sprach sich schnell herum, dass er gekommen war. Davon hatte auch eine Frau gehört, deren Tochter von einem bösen Geist beherrscht wurde. Sie kam zu Jesus, warf sich vor ihm nieder und bat ihn, ihr Kind aus der Gewalt des Dämons zu befreien. Die Frau war keine Jüdin, sie wohnte in Phönizien. Und jetzt kommt's. Jesus antwortete ihr, zuerst müssen die Kinder versorgt werden, die Israeliten. Es ist nicht richtig, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Was? Jesus? Ja, Herr, erwiderte die Frau, aber die kleinen Hunde bekommen doch auch die Krümel, die den Kindern vom Tisch fallen. Du hast recht, antwortete Jesus, ich will deiner Tochter helfen, geh nach Hause, der böse Geist hat dein Kind bereits verlassen. Und tatsächlich, als die Frau nach Hause kam, lag ihre Tochter friedlich im Bett, der Dämon hatte keine Macht mehr über sie. Was fällt dir auf, wenn du die Geschichte hörst? Wenn du im Livestream bist, dann schreib doch mal in den Chat, welcher Punkt in dieser Story das dir besonders auffällt. Und ihr da in der Halle, ihr könnt auch den QR-Code scannen und das einschreiben und in der Zwischenzeit lassen wir ein bisschen Liftmusik laufen. Matz schreibt, Jesus gehört die Frau als Hund. Zeichen, was? Komm nicht raus. Ah, Jesus bezeichnet die Frau als Hund. Ah, okay. Und jemand schreibt, Jesus heilt die Tochter erst, nachdem sie Jesus widerspricht, hätte er sie sonst nicht geheilt. Und noch jemand schreibt, die Frau widerspricht Jesus. Oder Jesus vergleicht die Frau mit einem Hund. Die Frau hat sich wahrscheinlich auch überlegt, bevor sie dort angegangen ist, was, wenn Jesus mich ablehnt. Also was mir aufgefallen ist bei dieser Geschichte, ist, dass die wahrscheinlich der Zensur durch die Lappen gefallen ist. Ehrlich, ich hätte die Geschichte nicht in die Bibel geschrieben. Gibt es nicht eine andere Geschichte, wo Jesus netter ist? Er hat doch so viele, viele, viele Leute geheilt. Wieso ausgerechnet diese Geschichte? Macht die Geschichte nicht irgendwie das Bild von diesem Plüsch-Jesus ein bisschen kaputt? Ich verstand ja, dass Jesus sich mal zurückziehen wollte. Dass er mal ein bisschen Ferien machen mit den Jüngern. Ein bisschen grillieren, ein bisschen Sprüche machen. Gemütlich bei einem Glas Wein oder bei einem Bier über die Erlebnisse austauschen. Und endlich mal ausschlafen. Das verstand ich. Aber die Frau, die hatte ein echtes Problem. Ihre Tochter hatte einen bösen Geist. Sie war unfrei. Wer weiß, wie sich das ausgewirkt hat bei diesem Mädchen. Vielleicht hat sie sich irgendwie unberechenbar verhalten oder vielleicht hat sie Zwänge. Sie war von einem bösen Geist gequält. Also nimmt die Mutter all ihren Mut zusammen und geht zu dem Jesus. Sie fleht ihn an. Und was macht der Jesus? Er macht den politisch ausgesprochen geschickten Vergleich mit den Hunden und den Kindern. Ich verstehe nur Brot, Hunde und Kind. Kannst du etwas aussuchen? Stell dir mal den Shitstorm vor, wenn irgend so eine Jesus-Paparazzi die Geschichte auf Social Media gepostet hat. Wahrscheinlich hat einige ihr Abo gekündigt. Jetzt hat man also die Chance gehabt, die Geschichte einfach so wegzulassen. Aber nein, nicht nur der Markus, sondern auch nicht der Matthäus haben sie in ihr Buch geschrieben. Was helfen uns Geschichten in der Bibel, die beschreiben, wie Jesus sich ablehnend gegenüber Menschen in Not verhält? Trifft das nicht unsere grösste Angst so mitten ins Herz? Doch nicht so kuschelig, der Jesus? Was, wenn Jesus dich ablehnt? Die grösste Angst ist doch, dass wir ganz erkannt werden und dann abgelehnt. Aber wer war eigentlich der Jesus? Die Juden haben ziemlich resigniert gelebt unter der Herrschaft der Römer und sie haben sich damit arrangiert. Der Tempel war nur noch so eine Kultstätte und seit 400 Jahren kein Prophet mehr. Nur noch so Verheißungen in alten Überlieferungen, dass irgendwann ein Retter kommen soll. Und dann taucht der Jesus auf. Er erfüllt all die Kriterien der alten Propheten, die sie vor Hunderten von Jahren aufgeschrieben haben. Über 500, 300 an der Zahl. Und passt doch so überhaupt nicht ins Bild. Statt, dass er wieder Asterix, der Römer, eins auf den Kopf haut, predigt er eine sogenannte gute Nachricht. Jesus redet darüber, dass die Zeit gekommen ist, wo Gott einen neuen Anfang machen möchte. Und zwar indem, dass er den Menschen erlaubt, ihre Fehler hinter sich zu lassen und neu anzufangen. Und ist das nicht etwas, was für uns auch spannend sein könnte? Und wo der Jesus ist, da passieren unglaubliche Sachen. Gelähmte Leute laufen wieder umeinander. Blinde sehen wieder, Verrückte werden auf einmal vernünftig und Menschen, die ganz abgelöscht waren, sie haben wieder ein Leuchten in den Augen und haben wieder Hoffnung. Wie kann das sein? Jesus sagt, das Himmelreich ist wieder näher gekommen. Irgendetwas von einem anderen ist näher gekommen und schwappt irgendwie über und unglaubliche Sachen passieren. Und das, nachdem 400 Jahre nichts passiert war. Fühlst du dich in der heutigen Zeit auch an einem Punkt, wo du vielleicht ein bisschen resigniert hast? Du hast mal Hoffnung gehabt, aber es ist nichts passiert. Du hast Träume gehabt, aber irgendwie hast du dich mit der Situation jetzt arrangiert. Was würde passieren, wenn das Himmelreich plötzlich wieder näher wäre? Würde dich das jetzt noch interessieren? Wenn auf einmal deine Träume wieder aufkommen und du merkst, das kann doch nicht alles gesehen sein. Ich bin doch nicht nur bestimmt dafür zu überleben. Wäre das für dich etwas Gutes oder eher etwas Schwieriges? Würdest du noch einmal riskieren, dein Herz auf den Tisch zu legen? Oder würdest du dich dagegen wehren, aus Angst nochmal verletzt und enttäuscht zu werden? Was, wenn denn nichts passiert? Oder was, wenn Jesus dich ablehnt? Die Frage haben auch die Menschen in dieser Zeit beschäftigt. Jesus hat enorm viel Staub aufgewirbelt. Bis heute wird sein Wirken kontrovers diskutiert. Es beeinflusst Politik und Gesellschaft. Es werden Kriege geführt. Es werden Feste gefeiert, 2000 Jahre später. Und noch immer ist man sich nicht einig über ihn. Da hat also die Frau gehört, dass Jesus in der Gegend ist. Und sie sagt sich, das ist eine einmalige Chance. Vielleicht ist das die letzte Hoffnung. Und sie geht mit dieser letzten Hoffnung zu dem Jesus und sagt, Herr, kannst du meine Tochter heilen? Und es überrascht sehr, wie Jesus auf das antwortet. Der Mann, der von Liebe und Vergebung predigt, der Kranke und Besessene heilt. Es wirkt auf den ersten Blick ablehnend. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus tatsächlich mit sich selber gekämpft hat. Seine erste Reaktion ist speziell, oder? Wieso? Wieso? Er ist der Mensch gewordene Gott. Und er kennt ja alle Gefühle, die wir auch kennen. Das gesamte Emoji-Repertoire. Auch Erschöpfung. Und ich glaube, Jesus war wirklich erschöpft und hat Erholung gebraucht. Und doch redet er mit dieser Frau. Und er braucht drei Bilder. Nämlich Brot, Kinder und Hund. Und das Brot, das steht für die gute Nachricht. Dass Gott etwas Neues macht und seine Beziehung zu den Menschen nochmal auf ein neues Fundament will stellen. Nämlich Vergebung von der Schuld und Wiederherstellung von der Beziehung zu ihm. Damit Menschen einen neuen Anfang machen können und das Alte können hinter sich lassen können. Das ist die Mission von Jesus. Und dann redet er von Kindern. Und mit Kindern meint er das Volk Gottes. Das Volk, wo Beziehung zu Gott zerbrochen ist. Und darum ist Jesus zuerst zu den Juden gekommen. Er wollte einmal einen neuen Anfang machen mit dem Volk, um das Versprechen von seinem Vater zu erfüllen. Jesus nennt Menschen, die mit ihm in einer Beziehung stehen, Kinder oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter. Er braucht immer oder oft das Bild von der Familie, wenn er über Menschen redet. Und dann redet Jesus noch von Hunden. Hunden stehen für Menschen, die noch nicht zum Volk Gottes gehören. Und wenn ich das denke, dann denke ich, wow, was für eine Beleidigung an die Frau. Aber die Frau scheint es nicht so persönlich zu nehmen. Sie geht nicht auf. Vielleicht hat sie einfach besser zugelassen. Und so geht es uns doch, wenn wir uns nur auf einen Punkt fokussieren, der uns stört. Und dabei verpasst man ein wichtiges Wort. Und ich möchte dich nochmal einladen, in den Chat zu schreiben, was du denkst, welches Wort, das ich verpasst habe. Vielleicht können wir die Bibelstelle nochmal einblenden. Hat jemand einen Vorschlag, welches Wort, das ich beim Lesen bei der Bibelstelle verpasst habe? Schreib in den Chat, was du denkst, welches Wort das ist. Und wir können nochmal Liftmusik hören dazu. Zuerst. Genau, ich weiß nicht, ob die im Livestream überhaupt die Chance hatten, bei 20 Sekunden Verzögerung auch etwas hineinzuschreiben. Genau, zuerst. Das Wort, das ich übersehen habe, ist zuerst. Jesus deutet damit an, dass nach dem zuerst noch ein Danach kommt. Und auf das Danach beruft sich die Frau. Jesus antwortete ihr, zuerst müssen die Kinder versorgt werden, die Israeliten. Es ist nicht richtig, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Zuerst und nachher. Am Beispiel von seinem Volk, wo Gott verraten hat, zeigt Gott, dass er bereit ist, dort, wo er verraten worden ist, am Punkt von seiner grössten Niederlage, einen neuen Anfang zu machen. Und das ist ein Zeichen von der Hoffnung für alle. Wenn Gott mit seinem Volk einen neuen Anfang macht, die ihm am nächsten gesehen sind und ihn so verletzt haben, dann besteht für uns auch Hoffnung. Darum geht Jesus zuerst zu dem Volk. Gott ist Beziehung wichtiger als Taten. Es ist ihm wichtiger, wer wir sind, als was wir gemacht haben. Die Kinder sind das Volk Gottes, das vom Abraham abstammt. Und Gott hat dem Abraham ein Versprechen gemacht. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Die Frage ist also nicht, wieso hat Jesus die Frau abgelehnt, sondern wieso hat Jesus mit dieser Frau geredet und wieso hat er ihre Tochter geheilt. Er hat ihr eine akademische Antwort geben. Vielleicht um sie zu testen. Weißt du, wer ich bin? Und mit dem Wort zuerst hat er vorweggenommen, was sowieso der Plan von Gott ist. Und ich glaube, die Frau hat das verstanden. Sie hat verstanden, im Zuerst von Jesus, dass für sie Hoffnung besteht. Und darum sagt sie auch, ja, Herr. Aber die kleinen Hunde bekommen doch auch die Krümel, die den Kindern unter den Tisch fallen. Du hast recht, sagt Jesus. Ich will deiner Tochter helfen. Gang heim. Der böse Geist hat dein Kind schon verloren. Und tatsächlich, als die Frau heimgekommen ist, ist ihre Tochter friedlich im Bett gelegen und der Dämon hat keine Macht mehr gehabt. Was, wenn Jesus dich ablehnt? Die Frage ist berechtigt, wenn ich aufs Scheitern von meinem Leben schaue. Wieso soll sich Jesus für mich begeistern? Aber Gott hat einen anderen Plan, als mich zu vernichten. Schau, Jesus war bereit für das, was seine Mission ist, der höchste Preis zu zahlen, den man kann. Er hat sein ganzes Leben dafür investiert und am Schluss hat er sich auf einen Holzbalken nageln und daran aufhängen und hat noch hängend um Vergebung für seine Feinde gebeten. Hat es nicht Hammer und Nagel da? Setz ihn da mal einfach drauf. Wir leben heute im Danach. Und das war von Anfang an sein Plan gewesen. Bevor wir auch nur geboren worden sind, hat Gott schon sein Ja gehabt über uns. Bevor wir das erste Mal Mist gebaut haben, hat er sich schon für uns an das Kreuz nageln. Und er hat gesagt, ich gebe mein Leben für euch. Das war seine Erklärung an seine Jungs, wieso er das gemacht hat. Und das ist meine Anweisung. Liebt ohne Selbstsucht, und strebt gegenseitig nach dem Besten füreinander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe und kein stärkeres Commitment, als sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Muss doch ein bisschen Platz machen. Das endgültige Ja von Jesus. Und weisst, Jesus hat das gemacht, wir leben ihm danach. In unserer Welt müssen wir Angst haben und genug oft kommt es vor, dass wir von Menschen erkannt werden und sie uns ablehnen. Aber ich sage dir jetzt, es kommt eine Zeit und sie ist schon da, wo das Himmelreich wieder nöch ist. Und die Zeit ist dann da, wenn du dich ausstreckst. Und ja, Gott weiss alles und in vollem Bewusstsein von unseren Mängeln und von unserem Versagen hat er Ja gesagt zum Kreuz. Ja, ich gebe mein Leben an. Ja, das sind meine Freunde, das ist meine Familie. Und dafür könnt ihr mich an das Kreuz annageln. Das Himmelreich ist nöch. Und wenn du dich nach dem Jesus ausstreckst und ihm vertraust, dann wird er dich nicht im Stich lassen. Wenn du Angst hast, abgelehnt zu werden, dann bist du bei dem Jesus genau richtig. So wie die Frau, die hat sicher viel Ablehnung erlebt in ihrem Leben. Durch das, was mit ihrer Tochter gesehen ist. Und vielleicht ist sie auch aufgefallen, es ist nie ein Mann erwähnt in dieser Geschichte. Und in ihrer Verzweiflung geht sie trotzdem ganz überzeugt zu Jesus und setzt ihr das Vertrauen auf ihn. Er sagt, merkst du es nicht? Ich stand immer noch vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und die Türen aufmacht, zu dem gehe ich rein und ich will Gemeinschaft haben mit ihm. Und in Römer 10, 13 steht, jeder, der den Namen vom Herr anruft, wird gerettet. Jeder, der den Namen vom Herr anruft, wird gerettet. Das sind nicht besonders viele Voraussetzungen, die man erfüllen muss, die hier stehen. Wenn du dich nach ihm ausstreckst, egal ob du das zum ersten Mal machst oder ob du Gott schon lange kennst, aber dich irgendwie mit deiner Situation arrangiert hast und Gott auf Abstand haltest, vielleicht aus Angst vor Ablehnung, wenn du dich neu ausstreckst, dann sagt er dir, das Brot, das ist für meine Kinder. Und merkst du es nicht? Ich stand schon lange vor deiner Tür und ich klopfe an. Und wenn du mir aufmachst, dann werden wir zusammen essen. I have paid the price. Du musst keine Angst haben vor Ablehnung. Das Einzige, was dich von ihm trennt, ist, dass du die Türen zu deinem Herz aufmachst. Hast du nicht gemerkt, dass er schon lange vorne dran steht und anklopft? Hey, vielleicht ist dir das jetzt alles gerade ein bisschen zu viel oder zu persönlich oder zu verrückt. Ich glaube an den Gott, aber ich glaube auch, dass er ein Gott der Freiheit ist und dass jeder seine eigenen Entscheidungen treffen darf. Aber vielleicht bist du auch da und du merkst, das ist so ein Wendepunkt. Das ist so eine Abbiegung in deinem Leben, wo du mindestens mal um eine Ecke schauen willst. Dann möchte ich dich ermutigen, jetzt einen mutigen Schritt zu gehen. Der König David hat einmal in einem seiner Lieder gesungen, um eins habe ich den Herr gebeten. Und das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus vom Herrn bleiben. Und dort will ich erfahren, wie gut er es mit mir meint. Ich kenne das gut in meinem Leben, dass ich mit vielen Sachen arrangiert habe. Und vielleicht hast du es gemerkt, ich habe heute Morgen zu mir selber predigt. Und ich will auch, wie der David, Gott um eine Sache bitten heute Morgen. Wieso sollte ich Jesus einladen? Weil ich eine Erneuerung brauche. Ich will kein arrangiertes Leben. Ich will leben, nicht überleben. From survive to life. Mit Jesus bekomme ich eine neue Perspektive und einen neuen Geist. Nicht einen Geist der Angst, sondern einen Geist der Hoffnung und der Zuversicht. Und nach all dieser Zeit und allen Narben, die das Leben hinterlassen hat, will ich noch einmal frei schnaufen. Und das ist das Versprechen von Gott. Und wenn du möchtest, dann kannst du mit mir heute Morgen ein einfaches Gebet beten und dann Jesus einladen, neu oder neu wieder oder zum ersten Mal Teil von deinem Leben zu werden. Das ist keine Zauberformel oder irgendein komischer Pakt oder so. Sondern es heisst, jeder, der den Namen vom Herrn anruft, wird gerettet. Und es braucht keine speziellen Voraussetzungen. Es ist einfach eine Einladung an den Jesus in deinem Leben. Er von seiner Seite hat schon alles dafür gemacht. Wenn du willst, kannst du still in deinen Gedanken mit mir mitbeten, egal ob du daheim bist oder ob du hier in der Halle bist. Ich bete jetzt. Jesus, ich habe gehört, du weißt alles über mich. Wenn das stimmt, dann weißt du alles. Also alles. Ich habe gehört, dass du mich trotzdem und mit allem liebst. Und Jesus, ich möchte dir vertrauen. Bitte komm in mein Leben und schenk mir eine neue Hoffnung. Zeig mir, was es heisst, in deinem Haus mit dir zu leben. Ich vertraue darauf, dass du lebst. Ich vertraue darauf, dass du mich liebst. Ich vertraue darauf, dass du mir vergeben hast. Und ich will von jetzt an meine Schritte in meinem Leben mit dir gehen. Danke, Jesus.